Willkommen bei der neuen Folge von Daten, Diagnosen, Durchbrüche. In diesem Podcast behandeln wir die Rolle von Daten in der modernen Medizin. In früheren Folgen haben wir über die neuen Perspektiven gesprochen, welche große Datenmengen in der Medizin eröffnen. Die Behandlung einzelner Patientinnen und Patienten wird individueller. Man spricht von personalisierter Medizin oder auch Präzisionsmedizin. Wir haben über die Möglichkeiten gesprochen, welche große Datenmengen und die künstliche Intelligenz für die Medizin eröffnen. Diagnosen werden nicht nur präziser, sondern auch schneller. Dabei ist ein Thema immer wieder angeklungen: die Datensicherheit. Wer hat Zugriff auf die gespeicherten Daten und wem gehören die Daten überhaupt? Solche Fragen bilden den Schwerpunkt dieser Ausgabe. Gastgeberin ist wie immer Beatrice Beck-Schimmer. Sie ist Direktorin der Universitären Medizin Zürich, welche ein Zusammenschluss der Universität Zürich, der ETH und der vier universitären Spitäler auf dem Platz Zürich ist. Frau Beck-Schimmer, man legt großen Wert auf Datensicherheit. Aber können Sie mir sagen, was die Relevanz der Datensicherheit aus Sicht zum Beispiel von Patientinnen und Patienten ist?
Ich denke, Datensicherheit ist der wichtigste Pfeiler fürs Vertrauen. Wir arbeiten sehr häufig mit äußerst sensiblen Daten, Personendaten, genetische Daten von Patientinnen und Patienten, aber auch von Gesunden. Das ist auch wichtig. Wir haben es nicht immer nur mit Kranken zu tun. Und wenn Patientinnen und Patienten oder eben Gesunde sicher sind oder sich darauf verlassen können, dass der Umgang mit ihren Daten sorgfältig ist, sicher ist und transparent ist, oder dass wir die Daten nicht einfach irgendwohin verteilen, sondern dass das vorher zum Beispiel kommuniziert wird, dann willigen sie auch eher ein, uns Daten zu geben. Und diese Daten ermöglichen uns dann eben, dass wir große Datensätze haben, nicht nur am Ort Zürich, sondern auch national oder international. Und das ist ein Eingangstor in die Präzisionsmedizin.
Also die Medizin ist eigentlich darauf angewiesen, dass Menschen ihre Daten zur Verfügung stellen, um eben diese großen Datenmengen zu erreichen, welche dann diese präzisen Auswertungen ermöglichen. Also sie sind angewiesen auf Patientinnen und Patienten, die Ja sagen.
Unbedingt. Wenn wir keine Einwilligung haben, haben wir keine Daten. Wenn wir keine Daten haben, haben wir keine Forschung. Und wenn wir keine Forschung haben, haben wir keinen Fortschritt. Das ist ganz einfach.
Das klingt einleuchtend. Wie das genau aussieht, welche Fragen sich da auftun, möchte ich jetzt mit unserem heutigen Gast besprechen. Unser heutiger Gast ist eine Expertin für die Themen Recht an Daten, Datenschutz und so weiter. Es handelt sich um Frau Professor Kerstin Fockinger. Sie ist Professorin für Medizin und Recht an der Universität und der ETH Zürich. Sie ist, man könnte sagen, ein Multitalent. Sie hat sowohl Rechtswissenschaften als auch Medizin studiert und in beiden Disziplinen promoviert. Mit ihren Forschungstätigkeiten bewegt sie sich an der Schnittstelle von Recht, Medizin und Technologie und wendet dabei interdisziplinäre, methodische Ansätze an, die in der Schweiz bislang einzigartig sind. Eine Frage, die sie der breiten Öffentlichkeit bekannter gemacht hat, lautet: Wie kann der Zugang zu medizinischen Technologien, zum Beispiel zu neuen Arzneimitteln, verbessert werden? Solche Fragen sind relevant für Patientinnen und Patienten, für Ärzteschaft, Behörden, internationale Organisationen und für die Industrie oder auch für die Gesetzgebung. Willkommen, Kerstin Fockinger. Wir reden über Recht an Daten, Datensicherheit. Eine Frage möchte ich aber zuerst mit Ihnen klären. Von was für Daten reden wir überhaupt?
Nun, man kann grundsätzlich zwischen Personendaten und besonders schützenswerten Personendaten unterscheiden. Und wenn wir über Medizindaten sprechen oder Patientinnen und Patientendaten, dann bewegen wir uns um das Thema der besonders schützenswerten Personendaten.
Das müssen Sie ausführen. Was sind besonders schützenswerte Personendaten?
Der Gesetzgeber hat verschiedene Datenarten als besonders schützenswert qualifiziert. Darunter fallen zum Beispiel religiöse Daten, aber eben auch Daten, welche die Medizin, die Gesundheit betreffen. Und Daten, die jetzt gesammelt werden im Rahmen von medizinischen Untersuchungen oder die Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen, gelten also als besonders schützenswerte Daten. Und diese Unterscheidung ist deshalb von Relevanz, weil für die gesonderte Regulierungsansprüche gelten. Sie sind strenger in der Handhabung, wie sie geregelt werden, die Anforderungen, was mit ihnen gemacht werden darf, als bei den gewöhnlichen Personendaten.
Also wenn Sie sagen gewöhnlich, also meine Hausnummer, meine Adresse, mein Beruf, das ist nicht so schützenswert wie vielleicht welche Erkrankungen ich habe.
Genau, also man kann durchaus sagen, dass diejenigen Kategorien wie eben zur Rasse, zur Religion, in Bezug auf Straftaten oder eben Gesundheitsdaten, die gelten als schützenswerter als andere Daten.
Und Sie haben gesagt, es gibt da besondere eigentliche Gesetzgebungen für diese besonderen schützenswerten Daten. Wie unterscheidet sich die Gesetzgebung diesbezüglich?
Sie ist strenger für besonders schützenswerte Daten. Und wir haben hier sowohl Bestimmungen in unserem Datenschutzgesetz, aber dann haben wir noch besondere Bestimmungen, die dann auch zur Anwendung kommen, spezifisch für die Medizin. Weil was ja durchaus hervorzuheben ist, ist das Datenschutzgesetz, das ist nicht spezifisch für die Medizin, sondern das regelt Daten als solches und unterscheidet eben zwischen diesen zwei Gruppen. Und bei besonders schützenswerten Daten kann es zum Beispiel notwendig sein, dass eine Einwilligung eingeholt werden muss, eben jetzt in diesem Fall bei Patientinnen und Patienten. Und dazu hat der Gesetzgeber auch noch weitere Gesetze erlassen, wie eben das Humanforschungsgesetz, das als Spezialgesetz gilt. Das heißt, wenn Medizinerinnen, Mediziner oder andere mit Gesundheitsdaten forschen, dann haben wir noch ein besonderes Gesetz, das ebenfalls berücksichtigt werden muss.
Sie haben von einer Einwilligung gesprochen. Ich denke, das geht jetzt in die Richtung dieses Generalkonsent. Das ist ein Wort, das für viele vielleicht nicht so gängig ist. Tatsache ist aber, dass Patientinnen und Patienten zu Beginn einer Behandlung mal eine Unterschrift leisten müssen, eben zu diesem Generalkonsent. Können Sie dieses Konzept erläutern?
Ja, das Instrument des Generalkonsens, der ist ziemlich einzigartig, kann man sagen. Also die Idee des Rechts ist,
also dass einzigartig für die Schweiz oder für den Gesetzesbereich?
Für beides. Ja. Also, beziehungsweise, ja, man kann durchaus sagen, für beides. Vielleicht um das einzuordnen. Grundsätzlich sieht das Recht vor, gerade im Bereich des Gesundheitsrechts, dass Patientinnen und Patienten einwilligen müssen. Also wenn wir jetzt zuerst an die klinische Behandlung denken, so kann nicht therapiert werden, ohne dass der Patient, die Patientin auch seine, ihre Einwilligung gibt. Und diese gibt es in der Regel einfach für diese eine Therapie. Und in der Regel wird für jede weitere Therapie wieder oder für jedes weitere Diagnoseverfahren wieder die Einwilligung des Patienten, der Patientin eingeholt. Der Generalkonsent ist dahingegen speziell, dass der Patient, die Patientin einmalig grundsätzlich ihre Einwilligung gibt, eben im Rahmen dieses Generalkonsents. Und wenn die Person bejaht und einwilligt, dass ihre Daten verwendet werden dürfen für die Forschung, dann gilt dies grundsätzlich ohne zeitliche Beschränkung, außer die betroffene Person hat selber Einschränkungen gemacht, grundsätzlich für alle möglichen Forschungsprojekte. Das heißt, das Besondere ist, dass es unbestimmt ist, wie lange und für welche Projekte. Und das kann man sagen, ist doch eine Rarität in der Rechtswissenschaft, dass das so zum Tragen kommt.
Das ist ziemlich speziell, weil eigentlich jeder Vertrag hat irgendwie wie so ein Ablaufdatum, oder? Und das wäre eigentlich wie eine Art Vertrag ohne Ablaufdatum. Das meinen Sie mit speziell, oder?
Genau, also zum einen, dass man gar nicht weiß, zu was man alles einwilligt im Spezifischen. Man weiß, man willigt ein zur Forschung, es darf nur zu Forschungszwecken verwendet werden. Aber was das für Forschungsprojekte sind, die können ja sehr vielfältig sein, das weiß man zum Zeitpunkt, bei welchem man die Unterschrift setzt, noch nicht. Und eben auch die Zeitdauer. Man hat das Recht als Patientin, als Patientin, und das ist wichtig, jederzeit zu widerrufen, diesen Generalkonsent. Das heißt, man darf selber auch wieder zurücktreten, aber wenn man das nicht macht, dann hat es grundsätzlich kein Ablaufdatum. Und meines Erachtens ist der Generalkonsent ein gutes und wichtiges Instrument, um Daten zu sammeln und um Medizinfortschritt ermöglichen zu können. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man hier durchaus sich auch in einem sensiblen Bereich bewegt. Und man muss eben schauen, dass hier auch Patientenrechte gewahrt werden.
Genau, es geht gut und wichtig, haben Sie gesagt, für die Forschung ist es auch gut und wichtig für Patientinnen und Patienten. Oder anders gefragt, was hat die Patientin, der Patient davon, wenn er sie diesen Generalkonsent unterschreibt?
Ja,
er muss ja motiviert sein, das zu unterschreiben, oder?
Ja, durchaus, aber es ist auch ein altruistischer Gedanke dabei. Das ist ja durchaus interessant. Wir Menschen sind ja im Regelfall soziale Wesen. Wir wollen auch einander helfen. Und grundsätzlich möchten heutige Patientinnen und Patienten auch den zukünftigen Patientinnen und Patienten helfen. Die äußern sich auch so, sehr viele Patientinnen und Patienten. Und entsprechend ist das durchaus so, dass wenn man seinen Generalkonsent gibt, ist es vielleicht so, dass wenn mit diesen Daten geforscht wird und irgendwann vielleicht eine neue Therapie entwickelt wird, dass es nicht vielleicht diesem einen Patienten zugutekommt, der die Einwilligung gegeben hat, aber vielleicht der nächsten Generation. Das heißt, man willigt hier ein oder man stellt seine Daten für die Gesellschaft zur Verfügung, für die Zukunft zur Verfügung.
Was ist denn die Erfahrung mit dem Generalkonsens? Sind Menschen gerne bereit, diesen zu unterschreiben?
Meiner Erfahrung nach, es sind zahlreiche Menschen bereit, ihre Daten zu spenden, zu teilen. Ich glaube, wichtig ist, dass man eben auch diese einzelnen Patientinnen und Patienten sieht und dass man die wirklich auch aufklärt darüber. Ich glaube, es gibt einige Patientinnen und Patienten, die wissen gar nicht, was dieser Generalkonsent bedeutet. Man muss sich vor Augen führen, wenn eine Patientin mit einem Leiden ins Spital kommt, dann ist ihr Fokus nicht auf diesem einen Dokument, das ihr vielleicht einfach nur ausgehändigt wird, sondern ihr Fokus liegt darauf, sie hat Beschwerden.
Gesund zu werden.
Genau, sie hat akut, je nachdem, eine Beschwerde und sie möchte dieses beheben oder beheben lassen. Und dann fragt sich eben, inwiefern wissen überhaupt diese Patienten und Patienten, auf was sie sich da einlassen. Das ist keineswegs ein Votum gegen den Generalkonsent. Aber ich glaube, uns muss einfach bewusst sein, die Daten, die gehören grundsätzlich den Patientinnen und Patienten, sind ihre Daten. Wir können Rechte an diesen Daten haben. Aber wenn wir davon Gebrauch machen, müssen wir auch schauen, dass wir unseren Patientinnen und Patienten gerecht werden. Und dazu gehört eben auch eine adäquate Aufklärung.
Die Aufklärung, was unterschreibt man überhaupt?
Genau.
Also Sie sagen, Aufklärung, Information ist sehr wichtig, wenn die Leute ihre Unterschrift geben. Jetzt interessiert mich, wer den Zugriff hat auf diese Daten. Kerstin Fockinger, Sie sind Professorin für Medizin und Recht. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wenn die Patientinnen und Patienten die Daten gespendet haben, wer hat darauf Zugriff?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Und das kommt darauf an, wie der Generalkonsent ausgestaltet ist. Also das steht im Generalkonsent oder eben auch nicht. Das muss nicht zwingend stehen. Aber es ist meines Erachtens etwas sehr Wichtiges, dass man das klärt. Wer darf alles mit und an diesen Daten forschen? Das ist meines Erachtens etwas sehr Grundlegendes. Sind es nur diejenigen in dieser einen Institution, zum Beispiel ein bestimmtes Spital, sind es auch jene an einer Universität, an einer Hochschule, oder können diese Daten auch zum Beispiel mit der Industrie geteilt werden? Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Antworten darauf der Patienten des Patienten dann unterschiedlich ausfallen würde, ob sie ihre Daten geben möchten oder nicht.
Also wichtig ist, dass es genau definiert ist in diesem Generalkonsent, wer Daten einsehen darf, unter welchen Bedingungen sie weitergegeben wird und dass dann natürlich diese Regeln in den Institutionen, in den Spitälern eingehalten werden. Jetzt interessiert mich, was, wenn es schief geht. Kerstin Fockinger, Medizin und Recht, Sie sind Professorin für diese Gebiete. Jetzt gibt es ja Fälle, wo Personen ihre Daten zur Verfügung gestellt haben. Ich selbst gehöre dazu, der alle meine Impfungen bei meine Impfungen hinterlegt hat. Man hatte das Vertrauen in diese Institution und eines Tages geht dieser Institution das Geld aus. Wo sind jetzt meine Daten? Irgendwo sind ja die Daten. Was passiert mit Daten, wenn es schief geht?
Ja, hier sehen wir, wie wichtig es ist, und das hat Professorin Beck-Schimmer eingangs erwähnt, wie wichtig Datensicherheit ist, damit eben auch das Vertrauen geschaffen werden kann, aber damit eben auch diese Sicherheit größtmöglich vorhanden sind, damit genau das nicht passiert. Und das Recht, das Datenschutzgesetz, die ausführende Verordnung, die sehen durchaus Vorschriften vor, welche der Datensicherheit dienen sollen. Also somit, wir haben rechtliche Anforderungen. Und dann wird es natürlich sehr technisch. Es ist sehr wichtig, dass entsprechend das technisch auch umgesetzt wird. Und es ist wichtig, dass man hier auch investiert, denn es ist eine Investition, die man nicht sofort sieht, was der Mehrwert ist davon. Man sieht den Mehrwert erst, beziehungsweise man sieht ihn nur, wenn man sieht, dass nichts schief läuft. Und das ist ja häufig nicht, wie wir Investitionen sehen wollen. Wir wollen häufig eben einfach einen Profit sehen auf irgendeine Art und Weise. Aber dass man zu wenig oder falsch investiert hat, das sieht man dann nur, wenn es eben genau zum Beispiel ein solches Datendeck gibt. Also es ist wichtig, dass wir diese Vorschriften ernst nehmen und hier entsprechend auch genügend Ressourcen einbringen.
Also über die technischen Vorsehungen an der Hochschulmedizin Zürich werden wir im nächsten Podcast reden. Ich möchte mit Ihnen weiter auf dem Thema Recht bleiben. Sie sagen, Investition in Sicherheit ist wichtig. Gegenwärtig laufen aber fast auf allen politischen Ebenen die Richtungen genau anders, dass eben überall gespart wird. Die Gesundheitskosten steigen, aber die Investitionen werden zurückgefahren, um das überhaupt sich leisten zu können. Haben Sie das Gefühl, dass an einem richtigen Ort gespart oder eben investiert wird?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil wir hier die Türe öffnen zum gesamten Gesundheitswesen. Und hier gibt es sehr viele Differenzierungen, die wir natürlich berücksichtigen müssen. Aber ich denke, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, nämlich wenn wir Ressourcen zurückfahren, was hat das für Konsequenzen für die Datensicherheit? Und da, glaube ich, ist die Sensibilisierung enorm wichtig. Das Verständnis dafür, nicht nur wie wichtig das ist, sondern dass es eben Investitionen braucht. Digitalisierung bringt meines Erachtens die Medizin stark voran, ermöglicht bessere Medizin, bessere Qualität, mehr Effizienzen. Aber damit das möglich ist, muss zuerst investiert werden. Und diese Investitionen, die muss man machen, und dafür müssen natürlich entsprechend Gelder gesprochen werden. Aber ich hoffe, dass die Geschehnisse in den letzten Jahren und eben auch diese Leaks, diese Datenleaks, die es gegeben hat, aufgezeigt haben, wie wichtig diese Investitionen sind und dass da nicht gespart werden darf.
Ein eindringlicher Appell, wenn Sie unterscheiden zwischen privaten Anbietern, wie es meine Impfungen war, und öffentlichen Anbietern, wie eben die Hochschulen, wohin würden Sie tendieren? Ich bringe noch ein anderes Beispiel. In den USA gab es das Unternehmen 23andMe. Da waren Millionen von Menschen, haben ihre genetischen Daten gespendet, und dann geht das Unternehmen pleite. Und gibt sogar noch den Leuten Schuld für die Leaks, dass sie keine Datenhygiene betrieben haben. Angesichts dieser Umstände, glaube ich, würden Sie eher bei öffentlichen Institutionen Daten spenden als bei privaten. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube,
antworten Sie aus dem Bauch heraus. Noch nicht als Juristin. Wo würden Sie eher spenden?
Ja, ich kann durchaus, und ich glaube, das ist auch im Einklang mit den Umfragen für die gesamte Gesellschaft, dass zumindest in der Schweiz das Vertrauen in den Staat, in staatliche Behörden hoch ist. Und entsprechend muss ich sagen, habe ich, jetzt ist keine rechtliche Antwort, das ist eine persönliche Antwort von meiner Seite, ich habe großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat, und ich habe großes Vertrauen, dass ich hier auch meine Daten teilen würde. Ich glaube aber, man sieht das, dass es hier Unterschiede gibt zwischen den Ländern. Ich glaube, das muss man auch berücksichtigen. Es gibt kulturelle Unterschiede, und es ist auch nicht ein Votum gegen die Privatwirtschaft, denn ich glaube, was man sieht, ist auch, dass die Privatwirtschaft mit ihrer Agilität, mit ihrer Dynamik und auch mit ihrem Verantwortungsbewusstsein sehr viel ermöglichen können. Und unsere Gesetzgebung in der Schweiz ist ja auch so ausgerichtet, dass wenn das eingehalten wird, auch von der privatwirtschaftlichen Seite her, dass entsprechend dann auch die Daten sicher sind. Also somit ist es wirklich nicht ein Votum gegen die Privatwirtschaft.
Die Daten werden, wenn sie gespendet sind, ja auch anonymisiert. Nun wissen wir von Hackern und Cyberkriminellen, dass kein Schloss sicher ist. Kann man denn Daten nicht wieder personalisieren, die Anonymisierung aufheben?
Ja, man muss sehen, dass der Begriff der Anonymisierung, so wie es in unserem Rechtsverständnis verankert ist, bedeutet, dass mit verhältnismäßigem Aufwand eine Reidentifikation nicht mehr möglich ist. Aber eben mit verhältnismäßigem Aufwand zeigt zum einen schon, dass es möglich sein kann, zu reidentifizieren. Und gerade bei Medizindaten, wo durchaus ja jeder Mensch individuell ist, einzigartig ist, eine Reidentifizierung vielleicht noch schneller möglich ist als in anderen Bereichen. Das heißt, der Begriff der anonymisierten Daten ist ein schwieriger Begriff. Ich verstehe, dass diese gemacht wird, diese Unterscheidung ist auch wichtig, aber man muss sehen, dass Anonymisierung nicht per se bedeutet, dass keine Reidentifikation mehr möglich ist. Also sowohl aufgrund unserem Verständnis, was Anonymisierung ist, aber auch vor dem Hintergrund der technischen Entwicklungen und der Möglichkeiten, auf technischer Ebene zu reidentifizieren, muss man sagen, dass eine Reidentifikation wohl in zahlreichen Fällen möglich ist. Wobei meine Erfahrung ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forschende sehr verantwortungsbewusst mit den Daten umgehen. Ihr Ziel ist ja nicht die Reidentifikation. Im Gegenteil, sie streben ja die Anonymisierung an. Und wenn sie publizieren, machen sie das im Regelfall auf aggregierte Art und Weise. Und wenn sie analysieren, steht für sie nicht im Vordergrund, um welchen Patienten es sich handelt, sondern im Vordergrund steht, die Wissenschaft voranzubringen, neues Wissen zu generieren und damit die Medizin voranzubringen mit neuen Behandlungsmöglichkeiten, neue Diagnosemöglichkeiten und so weiter. Also somit ist meines Erachtens das Teilen von Daten sehr essentiell und wird auch in den Einrichtungen stark darauf geachtet, dass eben diese Grundsätze eingehalten werden, um die Wissenschaft voranzubringen.
Ein Thema ist auch die Verwendung großer Daten in künstlichen Intelligenzwerkzeugen. Darüber reden wir als nächstes. Kerstin Fockinger, Professorin an der Universität Zürich und der ETH Zürich, zu den Themen Recht und Medizin. Reden wir noch über rechtliche Implikationen, die die Verwendung von künstlicher Intelligenz in der moderne Medizin unter Verwendung von großen Datenmengen mit sich bringt. Eine klare Frage: Wenn Ärztinnen, Ärzte von KI-Tools zu einer Diagnose hingeleitet werden, können sie dann der KI die Verantwortung abschieben?
Unsere Gesetze, die richten sich grundsätzlich nach den Menschen, sprich Menschen handeln. Und es ist so, dass Ärztinnen und Ärzte, die haben ihre ärztlichen Aufgaben, und die können nicht einfach delegiert werden. Das heißt, Ärzte können sich nicht aus der Verantwortung nehmen, indem sie sagen, dass ein KI-Modell ein entsprechendes Ergebnis gezeigt hat und sich einfach nur darauf beziehen.
Also sie bleiben letztendlich als Ärztinnen, als Ärzte verantwortlich.
Ärztinnen und Ärzte bleiben für die Diagnosestellung und für das Therapieverfahren verantwortlich. Man muss aber sagen, wir hatten schon immer Hilfsmittel, sei das das Stethoskop, sei das ein EKG oder weitere Hilfsmittel, die wir verwendet haben, Maschinen, Software etc. Das heißt, das als solches ist nicht Neues, dass wir etwas hinzuziehen und das Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ihrer Tätigkeit unterstützt. Aber was jetzt vielleicht als neue Dimension jetzt dazukommt mit KI, ist, dass man davon spricht, dass vielleicht eines Tages gewisse Aufgaben des Arztes, der Ärztin ersetzt werden könnten. Und hier ist unsere Gesetzgebung nicht so weit, dass wir sagen, dann kann die Verantwortung der Maschine gegeben werden. Sondern der Hersteller, die Hersteller sind dafür verantwortlich, dass die Kriterien von ihrem Produkt erfüllt sind, die rechtlichen Anforderungen, und der Arzt und die Ärztin nach dem geltenden Recht haben sie nach wie vor alle Verantwortungen, die ihnen das Gesetz zuschreibt.
Kerstin Fockinger, sehen Sie auch Gefahren, Risiken der Verwendung von künstlichen Intelligenztools in der Medizin?
Es gibt verschiedene Gefahren. Lassen Sie mich eine hervorheben. Es kommt sehr stark darauf an, wie Studien gezeigt haben, auf welche Daten dieses System trainiert wurde. Denn wenn dieses System und diese Patientinnen und Patienten, auf die das System trainiert wurde, ganz anders sind, wie die Patienten und Patienten in der Schweiz zum Beispiel, also
wenn man nur asiatische Patientinnen, Patientendaten verwendet zum Beispiel.
Beispielsweise. Ja. Und wenn es dort relevant ist oder was das für Unterscheidungen sind, dann kann es dazu führen, dass falsche Ergebnisse präsentiert werden. Wir sehen dieses Problem bereits in der heutigen Medizin ohne künstliche Intelligenz. Also ein wichtiges Thema ist ja die ganze Gender-Medizin. Es ist nicht so, dass das Problem neu ist, aber wir sehen das nochmals viel stärker akzentuiert und je nachdem in einem noch größeren Ausmaß, als wir es aus der klassischen Medizin kennen.
Wenn Sie die Gender-Medizin ansprechen, nehme ich an, Sie gehen darauf, wenn ein Medikament nur an Männern ausprobiert worden ist, heißt es doch lange nicht, dass es nachher ein gutes Medikament für Frauen ist. Auf diesen Bias gehen Sie raus, oder?
Das ist ein Beispiel von vielen. Es kann auch so sein, dass sich Frauen mit anderen Symptomen präsentieren. Aber wenn man nur im Studium gelernt hat, was die Symptome von Männern ist und davon ausgeht, dass das auf alle Geschlechter zutrifft, dann kann man ebenfalls zu einem falschen Ergebnis kommen oder eben Diagnosen verpassen. Und das Gleiche trifft zu, eben auch bei künstlicher Intelligenz. Also um ein Beispiel zu geben, denken Sie an den schwarzen Hautkrebs, an das Melanom. Und wenn das jetzt nur an der weißen Bevölkerung getestet wurde, ein solches KI-Modell, kann es sein, dass es das Melanom bei einem dunklen Patienten verpasst.
Also auch da, auch diese Verantwortung, das Modell überhaupt aufzusetzen, liegt bei der Expertise der Ärztinnen und Ärzte, darf nicht abgegeben werden.
Nein, das Modell wurde ja in der Regel nicht vom Arzt, von der Ärztin trainiert, oder? Das heißt, wir haben hier verschiedene, die involviert sind, aber der Arzt und der Ärztin im besten Fall verstehen sie natürlich, auf welchen Daten das System trainiert wurde. Das ist ein Zusatzaufwand, der hier natürlich betrieben werden muss. Und es ist wichtig, dass die Herstellerin das entsprechend auch mitteilt. Der Arzt, die Ärztin kann nicht wissen, ohne dass sie diese Zusatzinformationen erhält, auf welchen Patienten das Modell trainiert wurde. Das können die nicht wissen. Sie brauchen diese Information, damit sie verstehen können, ob es in ihrem Fall bei ihrer Patientin oder bei ihrem Patient Sinn macht, dieses Tool einzusetzen.
Ist es wichtig, transparent zu sein gegenüber Patientinnen und Patienten, dass KI verwendet wurde?
Also grundsätzlich ja. Grundsätzlich ist es sehr wichtig, Transparenz. Jetzt kommt es einfach darauf an, oder KI haben wir schon seit Jahren an allen möglichen Orten eingesetzt, was gar nicht von Relevanz sein muss für den Patienten, für die Patientin. Aber dort, wo es darum geht, um die Diagnose, um die Therapie, wo Entscheidungen getroffen werden, die wichtig sind und die die Patientin und den Patienten direkt treffen, dort ist Aufklärung durchaus von Relevanz.
Kerstin Fockinger, Professorin für Medizin und Recht an der Universität Zürich und an der ETH Zürich. Sie werden von Forschenden beigezogen in ihrer Funktion mit diesem Doppelwissen Recht und Medizin. Welche Fragen hören Sie am meisten von Forschenden?
Es sind häufig Unsicherheiten, was die Forschenden mit ihren Daten, die sie erhalten haben, machen dürfen, je nachdem auch Fragen in Bezug auf das Verständnis, eben was bedeutet zum Beispiel anonymisiert, ab wann sind Daten anonymisiert, ein Verständnis dafür, was man nach dem Generalkonsent alles machen darf. Also es dreht sich sehr vieles um Fragen, was dürfen Forschende machen, damit sie im Einklang mit dem Gesetz handeln. Also was mir wirklich stark auffällt, ist, dass Forschende wollen wirklich Gutes bewirken. Sie wollen das Beste für die Probanden, für die Patienten, aber eben, sie wollen auch das Beste im Sinne von, sie wollen nicht gegen das Gesetz verstoßen, sondern...
Da werden Sie manchmal auch vielleicht als Hemmschuh betrachtet, weil, ach, jetzt kommt die Frau Fockinger und sagt, das müssen wir beachten, das müssen wir beachten, dass die Leute vielleicht eher schneller vorwärts machen möchten und jetzt kommen Sie mit Ihrem rechtlichen Wissen in die Medizin?
Gut, ich glaube eher, dass man ja versteht, dass nicht ich das Gesetz bin, sondern dass ich versuche, verständlich zu machen, was der Gesetzgeber möchte und was es dem Gesetzgeber geht. Und ich glaube durchaus, dass diejenigen Forschenden, die zu mir kommen, hier das differenzieren können. Entsprechend habe ich eigentlich eher Wohlwollen empfunden und ein Verständnis dafür, beziehungsweise auch Dankbarkeit, wenn man Wege aufzeigt, wie mit gewissen Problemen umgegangen werden kann. Und auch Inputs, wie man vielleicht auch gewisses ändern könnte in der Zukunft. Und ich glaube, deshalb ist die Brücke zwischen der Medizin und dem Recht enorm wichtig, dass die Akteure miteinander sprechen, dass die Forscher aus den verschiedenen Bereichen, aus den verschiedenen Disziplinen miteinander sprechen, damit wir Lösungen entwickeln können, weil schlussendlich wollen alle das Beste, nämlich die Medizin voranbringen, die Wissenschaft voranbringen und gleichzeitig auch die Patientenrechte wahren.
Kerstin Fockinger, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen vielmals.
Ja, Beatrice Beck-Schimmer, wir haben von der Expertin für Medizin und Recht differenzierte Auskünfte erhalten. Was nehmen Sie als Direktorin der Universitären Medizin Zürich aus diesem Gespräch mit?
Ganz wichtig, der Datenschutz ist keine Bremse in der Forschung, sondern gehört dazu. Warum? Weil wir durch den Datenschutz auch Patientinnen und Patienten gewinnen können, dass sie Vertrauen haben, Daten zu spenden. Das ist etwas, was wir unbedingt brauchen, insbesondere für die Präzisionsmedizin, um eben ganz genaue Diagnosen, Therapien, Präventionen vornehmen zu können oder auch angehen zu können. Das ist das eine. Und ich weiß von Daten, dass die Bevölkerung, und das finde ich sehr löblich und wir sind auch sehr dankbar, dass die Bevölkerung sehr willens ist, Daten zu spenden. Es gibt Spitäler, da werden von mehr als 90% der Patientinnen und Patienten der Generalkonsent unterschrieben. Das heißt, die Bevölkerung, ich verallgemeinere das jetzt ein bisschen, hat Vertrauen. Und das hat ganz klar impliziert, dass für uns, dass wir das auch ernst nehmen müssen. Und das haben wir sehr gut gehört von Kerstin Fockinger, auch in Bezug eben auf die Sicherheit. Wir nehmen das ernst, jetzt hier innerhalb der Universitären Medizin Zürich. Wir haben hier uns entschieden über das Transnationale Forschungszentrum The Loop Zurich, eine Biomedizininformatik-Plattform aufzubauen. Das ist eine Cloud, also eine virtuelle Plattform, in der wir anonymisierte und homogenisierte Daten eben von Forschungsteilnehmenden speichern. Und diese großen Datensätze, die da zusammenkommen, können sicher gespeichert werden und sie können sicher abgerufen werden. Es erfolgen dort auch eben mit Hochleistungsrechnern Berechnungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist eine Cloud der ETH. Also das heißt, die ist in der Schweiz. Das möchte ich hier doch auch nochmal erwähnen. Das hat uns, das war vorhin eine Frage, eben was kostet das? Das hat uns ungefähr 7 bis 8 Millionen gekostet über mehrere Jahre, diese Plattform so zu etablieren und eben vor allem sicher zu etablieren. Und ich glaube, da sind wir auch ein bisschen in einer Vorreiterposition am Standort Zürich, um eben auch dann Anschluss an nationale Vorhaben zu bekommen. Und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich bedanken bei Kerstin Fockinger für diese wertvollen Ausführungen, aber auch für all die Tätigkeiten, wertvolle Unterstützung, auch im Aufbau dieser Biomedizininformatik-Plattform. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dankeschön.
Also wir haben heute über Vertrauen und rechtliche Implikationen geredet. Nächstes Mal werden wir etwas mehr über die technischen Hintergründe reden. Im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Daten, Diagnosen, Durchbrüche. Ich freue mich auf das nächste Mal, auf die nächste Episode und ich freue mich auf Sie als Publikum. Wie gesagt, das waren Daten, Diagnosen, Durchbrüche. Der Podcast der Universitären Medizin Zürich, moderiert von Bert Glocker. Auf Wiederhören.